Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo aus dem Kakadu Olympiastudio. Ich bin Tim. Hier sind alle bereit, wie ihr hört. Nicht nur die Sportler, sondern auch die Fans haben sich schon ordentlich warm gelaufen.
So sehen Sieger aus. Schalalalala. So sehen Sieger aus. Schalalalala.
Ja, wie Sieger aussehen, das kann man bei den Olympischen Spielen in Brasilien besichtigen. Das sind die mit den Goldmedaillen um den Hals. Aber wie schafft man es denn bitte schön auf das Treppchen? Gibt es etwa so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für Gewinner? Das bekommen wir heute raus. Außerdem ist unser Kakadu-Olympia-Reporter Thomas Wieler bei mir im Studio. Er gibt uns einen Überblick, was bisher bei den Olympischen Spielen alles passiert ist. Thomas, glaubst du eigentlich, dass es sowas wie ein Rezept für Gewinner gibt bei den Olympischen Spielen oder überhaupt im Sport?
Es gibt definitiv Rezepte, jahrelange Arbeit, schuften, schwitzen, dann kommt man irgendwann als Hochleistungssportler oben an. Und was ist oben, ist die Frage, ist nicht immer Gold.
Wir haben uns mal umgehört, was die Sportlerinnen und Sportler alles machen und ob es vielleicht wirklich ein Erfolgsrezept gibt, um zum Sieger oder zur Siegerin zu werden. Später bekommen wir das raus und wir besuchen eine Schule, die von einem Tag zum anderen in einen West- und einen Ostteil geteilt war.
Also wir müssen jetzt in den Westen und nur wir kommen halt nicht rüber, weil hier ein Drahtzaun ist. Und dann müssen wir jetzt hier einmal durch das Absperrband und dann sind wir halt schon im Westen.
Eine Schule, durch die plötzlich eine Absperrung geht? Was ist denn da los? Heute hier beim Kakadu werden wir es erfahren. Das war Okara Eva mit Chote das Meninas. Musik aus Brasilien, wo ja gerade die Olympischen Spiele stattfinden. Um es genau zu nehmen, in Rio de Janeiro. Bei mir ist Kakadu-Olympia-Reporter Thomas Wieler. Es gibt auch schon einen ersten Hero de Janeiro, also ein Held der Spiele. So wird er zumindest von einigen bezeichnet. Andreas Toba heißt er. Was hat er Tolles gemacht?
Andreas Toba ist ein deutscher Turner. Ich weiß nicht, ob wir den als Helden bezeichnen sollten. Er ist ein großer Pechvogel gewesen. Da gab es die Mannschaftsübungen, den Vorkampf am letzten Samstag. Und er ist ja am Boden ganz, ganz schwer gestürzt und hat sich das Kreuzband gerissen und hat aber trotzdem weitergemacht, ist dann ans Pauschenpferd gegangen, also eine weitere Übung im Tonbereich, unter Schmerzen weitergetont und seiner Mannschaft zum Finaleinzug heute geholfen. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da für meinen Körper letztendlich gemacht habe, also schwierig zu beurteilen. Er wollte seiner Mannschaft helfen.
Also Kreuzband, müssen wir sagen, das ist was am Knie,
ist, ne? Ist was am Knie, ist ziemlich schmerzhaft, wenn man sich das reißt, Innenmeniskus noch dazu, der muss also jetzt auf jeden Fall operiert werden.
Und an diesem Pferd kann man turnen, indem man eben die Beine ausstreckt,
richtig.
Da belastet man das Knie nicht unbedingt, aber trotzdem war das natürlich ein Dollar Einsatz.
Genau.
Hat sich das denn gelohnt jetzt für die Mannschaft, weil er sagt, er wollte unbedingt, dass die Mannschaft ins Finale kommt?
Ja, die Mannschaft wird heute im Finale stehen und hat schon gesagt, sie wollen nicht Achter werden, das wäre der schlechteste Platz und der wird auch dabei sein, wird sich dort in den Innenraum stellen, die Mannschaft unterstützen. Favoriten kommen aus anderen Ländern, traditionell sind das die Chinesen, die Amerikaner und die Russen.
Bei den Olympischen Spielen treten ja gerade sowieso erst einmal die Mannschaften an, zum Beispiel auch unsere Fußballerinnen und Fußballer. Unsere Fußballerinnen, die haben schon ein Spiel sehr hoch gewonnen, 6-1 gegen Simbabwe, gegen Australien, da lief es nicht ganz so gut, da gab es ein Unentschieden, 2-2. Wenn wir mal auf die Männer gucken, was mich da wundert, da steht auf einmal eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz, als wir sie von der EM kennen. Auch Jogi Löw ist nicht der Trainer, sondern Horst Rubisch. Warum ist das so? Bei den Frauen ist doch alles so, wie wir es kennen.
Genau, bei den Frauen, da spielen die Erwachsenen mit, die Seniorinnen. Bei den Fußballern, da sind es seit 1992 die U21-Mannschaften, die antreten. Fußball hat eine Tradition bei Olympia, gibt es seit 1908. 1896 gab es die ersten Spiele der Neuzeit. Vorher gab es immer Amateurturniere, die haben irgendwann an Bedeutung verloren und dann hat man sich beim Internationalen Olympischen Komitee 1984 entschieden, das erste Mal Profis sogar zuzulassen. Die durften aber vorher nicht an Weltmeisterschaften teilgenommen haben. 1984 und 88 hat man mit Profis gespielt und dann ist man zu dieser Idee gekommen, es mit jüngeren Spielern zu probieren. Deshalb haben wir auch nicht Jogi Löw, den Bundestrainer an der Seitenlinie, sondern den aktuellen U21-Trainer, das ist Horst Rubisch, ein ehemaliger Profifußballer, ein ehemaliger Nationalspieler.
Und U21 heißt, die sind unter 21 Jahre alt.
Genau.
Und was für eine Chance haben die dann auf eine Medaille? Sind die so gut wie die Großen, muss man ja da schon sagen?
Die wollen auch nach nach Rio de Janeiro ins Finale, wo die deutsche Mannschaft der Senioren, sage ich mal, ja vor 2 Jahren Weltmeister geworden ist. Aber sie haben nur 2-mal unentschieden gespielt gegen Mexiko und Südkorea. Das heißt, man muss im abschließenden Gruppenspiel gegen Fidschi, gegen die Fidschi-Inseln hoch gewinnen. Das könnte passieren, aber die beiden anderen sind punktgleich, Mexiko und Südkorea. Wenn die unentschieden spielen, ist die deutsche Mannschaft vielleicht sogar schon in der Vorrunde ausgeschieden.
Nochmal kurz zum Schluss. Wo müssen wir denn in dieser Woche besonders die Daumen drücken, wenn wir jetzt mal zu den anderen Sportarten gehen?
Ja, beim Reiten könnte was passieren, bei den Vielseitigkeitsreitern. Das ist eine Mischung aus Dressur, also im Viereck Kunststückchen machen mit dem Pferd, Geländeritt, großer Parcours und Springreiten, sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel. Bei den Schwimmern, die sind nicht so gut gestartet, könnte es die erste Goldmedaille, vielleicht aber Medaille zumindest, über die Brustschwimmdistanz mit Marco Koch geben. Es gab einen einzigen Olympiasieger 1912 in dieser Disziplin aus Deutschland. Und was haben wir noch im Angebot? Möglicherweise heute schon beim Wasserspringen synchron. Patrick Hausding, Sascha Klein, Turmspringen 10 Meter, springen beide parallel runter. Müssen dort halt dementsprechend gut eintauchen, wenig Spritzer zulassen. Das ist wichtig für die Bewertung. Das sind vielleicht so die 3 Punkte, die man nennen kann. Wir haben insgesamt 28 Sportarten, 306 Wettbewerber. Da kann sich jeder was raussuchen, was er möchte. 21 Entscheidungen sind erst vorbei.
Und wir werden euch auf jeden Fall berichten, was alles bei den Olympischen Spielen passieren wird und welche Medaillen es natürlich auch für Deutschland geben wird. Vielen Dank, Thomas Wieler, für die Informationen bis hierher. Und gleich, da bekommen wir raus, gibt es eigentlich so etwas wie ein Geheimrezept für Gewinnerinnen und Gewinner im Sport? Gleich hier beim Kakadu werden wir es erfahren. Auf die Plätze fährt. Wir springen und hüpfen hier beim Kakadu sportlich durch den Sommer. Diesen Sommer ist ja sportlich auf jeden Fall jede Menge los. Gerade war noch Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und jetzt finden die Olympischen Spiele in Brasilien statt. Und da ist ja eigentlich immer das Motto, dabei sein ist alles. Und natürlich ist es schon mal großartig, wenn man es zu den Spielen schafft. Schließlich treten da ja tatsächlich die besten Spielerinnen und Sportler der Welt an. Doch irgendwie ist dabei sein und gewinnen auch ganz schön. Doch wie bekommt man das hin? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Gewinner?
Der Kakadu-Sportsommer.
So sehen Sieger aus.
So sehen Sieger aus. Schalalalala.
So sehen Sieger aus. Schalalalala.
Also Sieger allgemein freuen sich ja immer ganz doll. Und ich finde, wenn man dann zum Beispiel gewonnen hat, dann kann einem eigentlich immer nichts mehr den Tag verderben.
Beim Verlieren ist man eigentlich fast immer traurig, aber beim Gewinnen ist man halt fröhlich.
Nun ja, das Gewinnen ist natürlich ganz klar ein wesentlich besseres Gefühl als das Verlieren.
Anleitung für Gewinner. Das Rezept. Man nehme eine Sportart, die Spaß macht und die man leicht lernt.
Das Geheimnis des Erfolges ist, anzufangen.
Mein allererster Trainer hat mir gesagt, dass der Spaß im Vordergrund steht, aber er am meisten Spaß hat, wenn er gewinnt.
Man füge hinzu 2 Kilo Training täglich.
Das ist die Gewinnermentalität. Also egal was passiert, niemals aufzustecken, sondern immer weiterzumachen, auch in schweren Zeiten, nie aufzuhören.
Mindestens 1 Liter Ausdauer dazugeben und gut verrühren.
Wir machen immer so 2 Runden um den ganzen Kindergarten und dann renne ich einfach.
Ein Champion ist jemand, der aufsteht, wenn er nicht mehr kann.
Und hier das Rezept noch einmal in Kurzform. Talent plus Training plus Ausdauer gleich Sieg. Stopp, stopp, alles zurück. Wir haben das Wichtigste vergessen. Die Gewürze, das Salz in der Suppe sozusagen.
In meiner Laufbahn habe ich mehr als 9000 Würfe verschossen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. Ich bin immer und immer wieder gescheitert. Und genau deshalb bin ich erfolgreich. Michael Jordan, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten.
Es gibt niemanden auf der Welt, der nur gewonnen hat. Die größten Fußballer, die größten Handballer, die größten Leichtathleten haben alle schon mal verloren. Verlieren gehört einfach dazu.
Bei den Bundesjugendspielen ist es mir passiert. Beim Weitwurf war ich schlechtester der Jungen und darüber denke ich heute noch nach. Man ist wütend auf sich selber, gleichzeitig auch traurig und ich war auch ein bisschen eifersüchtig.
es geht im Grunde genommen darum, aus dieser Niederlage, die man eben erleidet, dann halt zu sehen, okay, was habe ich falsch gemacht, was kann ich nächstes Mal besser machen, um vielleicht nicht zu verlieren.
Ich will es jetzt auch in Zukunft öfter machen, den Weitwurf. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass ich darin besser werde. Und das ist halt ein gutes Gefühl.
Das Rezept für Gewinner. Kakadu-Reporterin Annette Besler hat es zusammengestellt. Und natürlich ist es großartig, wenn man sich beim Sport über einen Sieg freuen kann. Ich finde, man kann sich aber auch freuen, wenn man sein Bestes gegeben hat und man muss nicht immer Erster sein. Superheld kann man nämlich auch auf ganz unterschiedliche Art sein.
Hallo?
Manchmal spielen Kakadu und ich, dass wir Superhelden sind. Also ein Superheld hat es auch nicht leicht.
Spring du ab, Supervogel. Ich bleibe hier oben und rette mit meinen Superkräften das Flugzeug.
Aber Supertiger, das linke Triebwerk brennt. Alle müssen raus.
Nein, ich bleibe und riskiere mein Leben, um mein Superflugzeug zu retten. Das ist Pilotenehre.
Das überlebst du nicht. Spring jetzt.
Nicht ohne mein Flugzeug.
Mann, Tiger, spring endlich vom Sofa runter, sonst geht unser Spiel nicht weiter.
Vom Sofa springen? Niemals, ich habe Höhenangst.
Alle in Sachsen, Niedersachsen und Bremen müssen sich nicht mehr quälen. Da ist endlich wieder Schule. Ja, wobei ich bin mir fast sicher, dass ihr in den anderen Bundesländern noch ganz gut mit euren Sommerferien leben könnt. Und für alle, die tatsächlich die große Schulsehnsucht plagt, unternehmen wir jetzt hier beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur einen kurzen Ausflug nach Berlin in eine Schule. Dort hat sich nämlich Merkwürdiges ereignet. Auf einmal lief mitten durch das Gebäude eine Art Grenze, die die Schülerinnen und Schüler nicht einfach mehr so überqueren konnten. Ähnlich wie vor 55 Jahren, als auf einmal Berlin durch eine Mauer in einen West- und einen Ostteil geteilt war. Auf der einen Seite, da war die DDR, auf der anderen Seite die BRD. Es gab nämlich zwei deutsche Staaten. Was das für die Menschen bedeutet hat, haben die Schülerinnen und Schüler aus Berlin bei ihrem besonderen Experiment nacherlebt. Kakadu-Reporterin Michaela Fieser war dabei.
Pioniere, Achtung! Wir begrüßen uns mit dem Gruß der Thälmann-Pioniere für Frieden und Sozialismus. Seid bereit!
Immer bereit!
Es ist ein Morgen im Jahr 2016 an der Evangelischen Schule Berlin-Mitte. Die Kinder der Klassenstufe 4 bis 6 haben eine ungewöhnliche Projektwoche. Es geht um den Bau der Berliner Mauer. Nur gibt es dazu keinen Unterricht. Die Trennung Berlins wird nachgespielt. 5 Tage lang. Schule und Pausenhof werden zur Bühne. Schüler und Lehrer sind die Schauspieler. Ein Jahr lang haben die Lehrer sich darauf vorbereitet und den Schülern nichts davon erzählt. Denn der Mauerbau an der Schule sollte genauso überraschend kommen wie der von 1961. Am ersten Tag wird die Schule in einen West- und in einen Ostteil geteilt, so wie damals Berlin in Ost und West geteilt wurde. Dazwischen, durch Schule und Pausenhof, steht die Mauer. Dieser Zustand ändert sich bis zum Ende der Projektwoche nicht. Es ist wie ein langes Theaterstück, bei dem alle eine Rolle haben. Ein Kind, verkleidet als Wache in einer viel zu großen grauen Uniform, führt mich wichtigtourisch durch die Schule.
Also wir müssen jetzt in den Westen, nur wir kommen halt nicht rüber, weil hier ein Drahtzaun ist. Und dann müssen wir jetzt hier einmal durch das Absperrband und dann sind wir halt schon im Westen.
So wie es beim Bau der Mauer 1961 auch war, so werden heute, während der Projektwoche, die Freunde voneinander getrennt. Erst zur Hortzeit dürfen sie sich wiedersehen.
Viele Freunde von mir sind auch drüben und das ist dann ein großer Unterschied. Also hat man mal das Gefühl, wie die Leute sich früher gefühlt haben mit der Mauer.
Und es war auch viel schlimmer. Also jetzt ist es ja nur für 4 Tage getrennt, aber früher war es ja wirklich für
40 Jahre.
Viele Jahre und da war es dann richtig schlimm und dann hat man nicht mitbekommen, wenn vielleicht seine Tante gestorben ist oder so.
Jedes Kind erhält einen neuen Namen. Aus Anna wird Heike, aus Max wird Norbert. Das soll so sein, damit das Spiel nicht persönlich verletzt, damit immer klar ist, jeder spielt eine Rolle. In der Rolle bekommt man eine Ereigniskarte zugesteckt, Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Die 4 Mädchen, die heimlich im Flur unterwegs sind, haben gerade eine solche Karte gezogen.
Flucht in die Prager Botschaft. Zusammen mit 4 weiteren Freunden such dir welche aus, aber bedenke immer, dass ihr alles heimlich besprechen müsst.
Die Ereigniskarte lässt die Kinder einen Teil der wahren Geschichte nachspielen. Durch die Flucht über die Prager Botschaft konnten viele Menschen der DDR in den Westen gelangen. Die Flucht wird nur 3 der 4 Mädchen gelingen. Eines wird gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Aber zum Glück ist es ja nur ein Spiel. Aber was erleben die Kinder im Westen? Dort ist alles anders. Da lernen die Kinder über die Friedensbewegung, malen Plakate und gehen auf eine Demonstration. Ein Mädchen zieht als Ereigniskarte die Beantragung eines Transitvisums. Um durch den Ostteil der Schule reisen zu dürfen, muss sie viele Papierformulare ausfüllen. Dann darf sie Transit fahren, also durchfahren, ohne anzuhalten.
Da durfte man halt rüber in den Osten, aber dort durfte ich leider nicht in die Klassen reingucken, sondern nur einmal durchfahren.
Ich wiederhole, liebe Kollegen, liebe Schüler, wir treffen uns alle um 11 in der Mensa.
Am 5. Tag, Punkt 11 Uhr, fällt endlich die Mauer. Die Kinder stürmen die Papphocker, aus denen sie gebaut wurde, und innerhalb von Sekunden ist nichts mehr davon zu sehen. Der Spuk ist vorbei. Es geht alles sehr schnell und endlich sind Freunde wieder beieinander.
Freunde sind wieder zusammen, so wie nach dem Fall der Berliner Mauer. Die wurde vor 55 Jahren gebaut. Am 13. August 1961 begannen die Arbeiten und danach war Berlin dann eben und ganz Deutschland für lange Zeit geteilt. Schülerinnen und Schüler aus Berlin haben in einer Projektwoche nacherlebt, was das für die Menschen damals bedeutet hat. Das war unser Kakadu-Infotag für heute. Morgen ist dann Medientag und dann skypen wir zum Beispiel mit Oma und Opa.
Hallo, hallo.
Hallo Oma, hallo Opa.
Geht's euch denn gut?
Ja, ich hatte ein Tennisturnier. Ich wurde Erster, Platz.
Was? Zeig mal die Urkunde.
Hier.
Oh, halt mal still und andersrum, dann kann der Opa das sehen.
Ja, da guckt der Opa mal genauer hin. Skypen, super praktisch, man kann sich nicht nur hören, sondern beim Quatschen auch sehen. Doch wie funktioniert das eigentlich? Das bekommen wir morgen raus. Jetzt geht's im Deutschlandradio Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin.